Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Bitte berichte, was hier passiert. Also bitte sag, bitte vermittel der Welt, dass das hier Terror ist, dass das ISIS, also ISIS ist, dass das nicht, also die betteln darum, dass wir irgendeine Empathie schaffen für deren Wut.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich mache mit Steffi Henschke von der Zeit wieder ein Update bezüglich der Lage in Israel. Sie sitzt in ihrer von hier aus zu erkennenden ganz hübschen Wohnung, glaube ich sogar, mit einem hübschen Geländer vor dem Fenster, im Tel Aviver Stadtteil Jaffa, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir beide reden jetzt darüber, was in den letzten Tagen passiert ist, was eigentlich hätte heute passieren sollen, was aber doch nicht passiert ist, nämlich die Bodenoffensive. Und wir sprechen auch ein bisschen darüber, wie sich Steffis Arbeit verändert hat in den letzten Tagen, insbesondere durch die Tatsache, dass sehr, sehr viele deutsche und internationale KollegInnen gekommen sind, die Krisen- und Kriegsberichterstatter sind. Schön, dass du dir an einem Sonntagabend Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen.
Vielen Dank, Thilo, dass du dir die Zeit nimmst.
Erste Frage, wie hat sich Israel jetzt in den letzten 7 Tagen für dich und wie die Situation vor allen Dingen verändert? Ist alles wie noch vor 6 Tagen oder ist es anders?
Israel ist ein anderes Land, anders kann ich das dir tatsächlich nicht beschreiben. Es ist, man liest es viel, man hört es viel und deswegen sehe ich das auch bestätigt. Es ist, alle die Menschen sind im Schock, es ist unfassbar still. Ganz viele Leute.
Immer noch,
ja, weil der Schock fängt jetzt erst an. Die verstehen jetzt erst den Schock zu begreifen. Jeder kennt jemanden, der jemanden hat, der weg ist, der tot ist, der verschwunden ist. Also sozusagen, der in Gaza ist, aber offiziell nicht bestätigt. Bei manchen weiß man es durch Videos. Bei anderen jetzt findet man immer mehr Leichen. Ich sehe Frauen auf der Straße, die tragen 3, 4 Blumensträuße. Die gehen jetzt einfach zu verschiedenen Beerdigungen. Alle Menschen haben einen sehr entrückten Blick. Wir haben jetzt wieder Pilates seit ein paar Tagen. Die erste Klasse war unerträglich. Also diese Schwere im Raum ist ganz schwer auszuhalten, auch für mich. Man sieht Menschen auf der Straße, die einfach selbst vergessen, da laufen und weinen. Und so kenne ich diese Stadt nicht und so kenne ich Israel nicht. Irgendwie die Israelis gehen schon immer nach dem Glimmer of Hope. Und stattdessen merkt man jetzt einfach, dass man live oder ich live dabei bin, wie sich so ein Trauma unfoldet.
Ich finde, die Tatsache, dass du sagst, Pilates hat wieder angefangen, zeigt auch im Übrigen eine der Themen, die wir heute besprechen wollen, nämlich, was unterscheidet dich von einem Krisen- und Kriegsreporterin oder Reporterin oder Reporter, der nach Israel gekommen ist? Du kannst zum Pilates gehen und kannst das auch als Teil deiner Geschichte werden lassen, weil ich glaube, du hast auf Instagram oder ich glaube sogar bei Zeit Online, irgendwo hast du über diese Pilates-Stunde erzählt.
Bei Zeit Online, bei Instagram war das, ja, also was unterscheidet meine Arbeit hier? Ich bin halt embedded. Wenn du auch meine Wohnung ansprichst, ich habe mir schon in den vergangenen Monaten so ein Nest gebaut und eine gewisse Fähigkeit entwickelt mit diesen sehr, sehr wilden Realitäten hier und diesem permanenten Chaos. Also wir hatten ja dieses innenpolitische Chaos, irgendwie umzugehen und mir viel von Israelis abgeguckt. Also das Leben so schön wie möglich machen. Pilates, also in Deutschland, ich war im Sommer in Berlin 4 Wochen, da habe ich festgestellt, dass eine Klasse irgendwie 15 Euro kostet und man kann so Pässe kaufen, wo man so 10 Kurse pro Monat maximal hat. In Israel ist es so ein Essential Good. Also das ist so, gehst du einmal pro Tag hin. Das ist einfach wahnsinnig wichtig ist, mal eine Stunde auf deinen Atem zu achten, dich nur auf den Moment zu konzentrieren. Und ich kann es eben dann verwenden. Ich bin bei der Pilates-Klasse gewesen und allein mein Lehrer kannte 9 Menschen, die vermisst sind. Und ich sehe eben auch dann den Unterschied, ich sehe so die sehr, sehr stark eher die Nuancen. Was ist anders im Vergleich zu vor einer Woche? Ich sehe, dass die Leute versuchen, ihre Strategien anzuwenden, um sich aufzubauen, aber eben da total an ihre Grenzen noch stoßen. So.
Ich habe das Gefühl, es gibt relativ wenig BerichterstatterInnen, so wie du, weil wenn ich mir die Nachrichtenlage der letzten Tage angucke, die ich auch sehr genau verfolge, weil ich wirklich auch wissen will, was meine KollegInnen, Alter, ich muss dieses Gegendere, meine Kolleginnen und Kollegen, ich will jetzt nichts gegen das Gendern sagen, aber gerade fand ich es für eine Sekunde anstrengend, was die machen und was die dort unternehmen, aber es ist sehr, sehr militärisch, was die Berichterstattung, die gerade stattfindet in Deutschland, ist so wie, so ein bisschen erinnert es mich an die Ukraine, jetzt die Front da lang, die Front hier lang. Wie wichtig ist das, was du machst und diese Beobachtungen aus der Mitte heraus den Leuten zu erzählen? Also warum musst du das tun und warum ist das wichtig als Journalistin?
Mir ist es persönlich extrem wichtig. Ich komme jetzt auch nicht raus aus dieser Perspektive und sehe, also ich bin ja hier mit dem Land, ich habe mich ja mitentwickelt. Ich sehe von meinen Followern, Followerinnen, kriege ich extrem positives Feedback. die genau sich danach sehen. Wir müssen einfach auch mit bedenken, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die Deutschland und Israel sehr, sehr gut kennen, die in beiden Ländern sich hin und her bewegt haben, in verschiedensten Kontexten. Da gibt es die Friedensaktivistinnen und Aktivisten, da gibt es die Studierenden, so viele Menschen, die irgendwie in irgendeinem wissenschaftlichen Kontext zeitweilig in Israel waren. Da gibt es die ganzen Holocaust-Forschenden. Dann gibt's Leute, so viele Leute, die einfach Partner hatten oder haben, die irgendwie Familie hier und da haben. Dann gibt's die ganzen Deutsch-Israelis. Dann gibt's die ganzen Israelis, die in Deutschland leben, aber fließend Deutsch, Israelis und die Deutsch sprechen und deutsche Medien lesen. Und an die richte ich mich mehr. Und die Kolleginnen und Kollegen, die kommen ja tatsächlich teilweise aus der Ukraine direkt oder haben ihre Expertise mit Blick auf Krisen- und Kriegsberichterstattung in der Ukraine gelernt. Und das ist, die gucken auf die Vergleiche, was ist ähnlich, und ich gucke eher darauf, was ist anders.
Konntest du dann, weil das würde mich mal interessieren, weil das konnten die Kollegen nicht machen, die jetzt an die Front gehen, diese deutsche Debatte, die gerade geführt wird, also wirklich intensivst geführt wird, also wer ist für wen, muss man sich irgendwie positionieren, muss man auch die ganze Zeit sagen, naja, aber das Leid in Gaza, ja, aber das Leid in Israel, wie wird denn diese Debatte in Israel geführt und nimmt man die in Israel überhaupt wahr?
Ich höre von sehr, sehr vielen Kolleginnen, Freundinnen, Bekannten, die sagen einfach, bitte berichte, was hier passiert. Also bitte sag, bitte vermittel der Welt, dass das hier Terror ist, dass das ISIS, also ISIS ist, dass das nicht, also die betteln darum, dass wir irgendeine Empathie schaffen für deren Wut und das heißt für mich, sie nehmen sehr wohl wahr, wie im Ausland darüber diskutiert wird. Sie sehen sehr wohl zum einen, wie viele pro-palästinensische Demonstrationen stattfinden. Ganz viral geriet gerade das Video aus London. Da gab es so Aufnahmen, wie viele dort auf einer pro-palästinensischen Kundgebung waren. Kurz nachdem klar war, was Hamas hier angerichtet hat, war niemand auf der Straße. Ich habe tatsächlich auch sehr viele israelische Freunde, die mir schreiben, zum einen, Steffi, also voll nett, voll gut, dass du das machst. Von meinen deutschen Freunden hier meldet sich niemand bei mir. die jetzt lieber in Israel wären, weil sie einfach diese Solidarität ohne der gerade überhaupt nicht zurechtkommen, das nicht verstehen. Und die haben ja auch schreiben, Steffi, warum dreht Israel nicht dreht Deutschland nicht durch? Wegen Shani Luke, also wegen den Deutschen, die hier auch dabei sind.
Es sind ja mehr, mittlerweile mehr. Es, ja.
12 mittlerweile. Also sie meinte so, they're German children. Why are you not freaking out? Why is Germany not like on fire? Also und sie,
was antwortest du?
Darüber haben wir letztes Mal, glaube ich, nach dem Gespräch so ein bisschen das angesprochen. Ich gehe oft auf dieses Thema Empathieproblem.
Ja.
Also okay. Ich versuche so ein bisschen zu erklären, dass einfach die Kultur, wenn es um Solidarität und Empathie geht, in Israel ganz speziell ist und vielleicht in anderen Ländern nochmal anders, aber der Kontrast zu Deutschland, glaube ich, besonders groß ist, was historisch miteinander zusammenhängt. Muss jetzt nicht.
Hast du diese Bodenoffensive, die heute hätte starten sollen, die aber tatsächlich abgeblasen wurde wegen schlechtem Wetter, wegen schlechten Wetters, wie ist die Zivilbevölkerung in Tel Aviv, die Menschen, die du kennst, wie sind die mit dieser Information umgegangen, dass es diese Bodenoffensive geben soll? Erstmal machen wir erstmal das, also dass es diese Bodenoffensive geben soll. Also wie ging man damit um in der Bevölkerung?
Unterschiedlich. Es gab ja gestern hier im Zentrum von Tel Aviv eine große Kundgebung von Angehörigen, die Vermisste in Gaza haben. Die betteln um Verhandlungen. Die sagen, keine große Offensive, rettet unsere Kinder. Riskiert deren Leben nicht. Und diese, wenn ich, also gesehen habe ich das bei einem befreundeten Fotografen von mir auf Instagram, dass da andere Demonstrierende waren, die gesagt haben, wir müssen jetzt eine große Bodenoffensive fahren. Es geht jetzt darum, die Zukunft Israels zu retten. Also sie haben da nicht eine eindeutige Haltung dazu. Sie wissen alle, dass irgendwas passieren muss. Sie haben aber auch totale Angst vor den Konsequenzen und vor den Folgen.
Was sind denn so diskutierte Konsequenzen und Folgen? Also es gibt wahrscheinlich im israelischen Fernsehen morgens bis abends Diskussionsrunden, Talkshows, Analysen, was wir gar nicht mitbekommen. Also was sind denn so die vermuteten Konsequenzen dieser Bodenoffensive?
Nein, wir sehen ja schon, was aus dem Libanon passiert die ganze Zeit. Also ich finde auch, was wir gerade an der Grenze in den letzten 48 Stunden zum Libanon sehen, ab wann spricht man davon, dass die Lage dort eben doch jetzt heiß wird? Also, und man hat große Angst, dass in dem Moment, in dem im Prinzip keine Raketen aus Gaza mehr kommen können, weil man das alles, ich sage das jetzt sehr plump, platt gemacht hat im Norden, dass dann sofort Raketen, richtige Raketen aus dem Libanon kommen. Und das ist ein ganz anderes Kaliber. Man hat heute eine Sicherheitszone eingerichtet. Es gab im April schon mal Raketen aus dem Norden, aus dem Libanon. Ich glaube, das waren so 34 oder 36. Das war der stärkste Beschuss seit dem Ende des letzten Libanon-Kriegs 2006. Und damals bin ich da hingefahren und habe noch einen Kollegen gefragt, ist das sicher? Und er so, mach dir keine Sorgen. Wenn es wirklich gefährlich wird, das merkt man daran, dass sie eine Sicherheitszone einrichten. Und diese Sicherheitszone haben sie heute eingerichtet.
Du hast es gerade erklärt, ich weiß, was das bedeutet, was du gerade gesagt hast, aber vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern mal kurz erklären, was du meinst mit richtigen Raketen aus dem Libanon und wie sie sich unterscheiden zu den Raketen aus Gaza.
Das, also ne, ich beziehe mich jetzt hier auf Briefings und auch so ein paar, die Monate alt sind, weil das Thema in den letzten Wochen durch die innenpolitische Krise so ein bisschen vom Radar verschwand und seitdem tatsächlich auch wieder viel passiert ist. Wir haben ja, man weiß ja gar nicht, wie viel technologische Entwicklung, also im Bereich Munition durch den Ukraine-Krieg gibt. Das ist ja nochmal so eine Frage, was haben die eigentlich vom Hot Shit vom Markt gerade? Aber was man klar sagen kann, ist, dass sie viel, viel mehr Raketen haben. Und zum einen ist Iron Dome hat eine Abfangquote von 95%. Das heißt, je mehr Raketen gleichzeitig kommen, desto größer ist die Quote derjenigen, die niederregnen, die treffen, die einschlagen. Zweitens hast du im Norden, weil viel Wald ist und auch teilweise arabische Dörfer, Drusen leben dort, hast du weniger Iron Domes. So, das ist nochmal ein Problem. Und es sind halt, also vom Libanon, du kannst ja vom Iran aus bis in den Libanon direkt liefern. Über Umwege, über Syrien. Und das konntest du halt, kann halt Hamas nicht. Also Hamas hat sie ja irgendwie über Tunnel gekriegt oder teilweise Sachen selbst gebaut. Israel beschießt ja seit Monaten schon Ziele in Syrien, immer mit der Erklärung, man würde quasi diese Waffenrouten versuchen zu treffen. Aber ja, der Hamas ist halt eine kleine, isolierte in einem kleinen isolierten Bereich wirkende Terrororganisation und wir sehen, welche Kraft sie hat. Und die Hisbollah hat über den Landweg Anbindungen in den übrigen Nahen Osten.
Und zusätzlich noch eine Armee, eine richtige Armee.
Ach so, ja, natürlich, Entschuldigung.
Ja. Ich wollte dich nicht berichtigen. Das war nur einfach sozusagen, das muss man, glaube ich, nochmal hinzusagen, dass das einfach auch noch eine Militärkraft auf einem anderen Niveau, auf einem anderen Level einfach ist, als eine Terrororganisation, die mit radikalisierten Jugendlichen arbeitet, um es mal so zu nennen.
Wobei ich da mittlerweile sagen muss, was wir von Hamas in den letzten Tagen gesehen haben, was das deren Kämpfer sind, die haben ja auch agiert, wie eine Armee, wie das organisiert gewesen sein muss. Aber es stimmt, natürlich hat Hisbollah eine ganz andere Stärke an Armee. Da muss man aber auch sagen, dass die Grenze anders geschützt ist im Norden. Also zu Gaza, da gibt es ja die Bilder mittlerweile von den Zäunen und auch von den Kibbuzim, die direkt dann daneben sind, wo man sich fragt, Mensch, war das nicht total unsicher? Die Grenze zum Libanon ist ein bisschen aus wie so die innerdeutsche Grenze mit Mauer und Gräben, die ehemalige innerdeutsche Grenze, mit Mauern und Gräben. Und dann gibt es ja die UN und also das ist eine ganz anders an sich geschützte Grenze. Wie dort der Bodenkampf aussehen würde, kann ich mir gar nicht vorstellen, möchte ich auch nicht. Aus israelischer Sicht ist es eben vor allen Dingen die Frage, wenn dort Beschuss kommt, inwieweit muss man sich einschränken? Man schränkt sich jetzt ja gerade schon von Süden ein. Die Leute von Sderot bis Sderot werden evakuiert. Wer muss noch alles aus dem Norden evakuiert werden, wenn Raketen aus dem Libanon kommen?
Ist das eigentlich der Krieg, den wir gerade erleben, auf den sich Israel seit 1948 vorbereitet?
Es ist der Krieg, auf den der nie eintreten sollte, von dem man immer versucht hat, durch alle möglichen Vorbereitungen und Aktionen ihn zu verhindern, würde ich das sagen. Aber in den er natürlich vorbereitet sein musste, aber auch, was ich höre, eben nicht perfekt vorbereitet ist. Also es muss an Ausrüstung fehlen und man braucht ja auch offensichtlich auch die Unterstützung der USA ganz schnell, um dafür gebucht zu sein.
Ich hatte heute während des Waldspaziergangs und beim Sammeln von Blutreizgarn, ein Pilz, den ich sehr gerne esse, ein Gespräch darüber, ob der Nahe Osten so eskalieren kann, dass die Atomwaffen zum Beispiel, die wir im Iran spekulieren, und auch in Israel ist es ja bis heute nicht richtig nachgewiesen, ob sie Atomwaffen haben, aber man kann stark davon ausgehen, dass da Atomwaffen zur Verfügung stehen. Ob wir jetzt an so einem Punkt angekommen sind, wo wir nicht die Angst haben sollten, dass Russland und Ukraine sich mit Atomwaffen beschießen, sondern dass Iran und Israel sich mit Atomwaffen beschießen. Das ist so der Gedanke, den ich heute früh im Wald hatte, und das hat mir sehr viel Angst eingejagt. Angst ist falsch, ein Schreck, dass ich daran denke, glaube ich, gerade überhaupt keiner.
Ich denke da an so Menschen wie Georg Masala. Gott, nach einer Woche nehme ich so ein bisschen Blackouts manchmal, aber es ging Anfang des Jahres viel darum, was ist in der Ukraine eingetreten, welche Worst-Case-Szenarien und welche sind nicht eingetreten. Und es gab so ein paar Expertinnen und Experten, die haben darauf plädiert zu sagen, schauen wir doch auf das, was nicht eingetreten ist. Und was können wir daraus lernen? Und da würde ich immer noch dabei bleiben, nicht, also von das allerschlimmste Szenario jetzt am Horizont zu skizzieren, sondern uns erstmal auf das zu konzentrieren, was real zur Debatte steht. Zum Beispiel die Frage, es gab jetzt mehrmals Alarm im Norden, da sind irgendwelche Fluggeschosse aus dem Libanon eingedrungen. Man weiß nicht, was das war. Waren das Drohnen? Woher kamen die? Wer hat die bezahlt? Also was können wir im Moment über das Jetzt sagen? So, also versuche ich jetzt auch zu sagen, um dich da diesen Schrecken zu nehmen, weil sonst verfallen wir in einer totalen Panik, und ich glaube, wir verfallen auch schon wieder in Debatten, über die wir vielleicht dann das Konkrete hier übersehen. Macht das Sinn?
Es macht Sinn. Das passt auch mit dem zusammen, was du in dem letzten Gespräch, was ich noch sehr empfehlen kann, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist nicht unaktuell geworden, unser Gespräch, was wir vor 5 Tagen, glaube ich, geführt haben. Da hast du nämlich von diesem Ist-Zustand, dass du in Israel eigentlich in dem Ist immer lebst und erstmal nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft, sondern du musst gucken, was jetzt ist. Und das passt ja im Prinzip genauso, wenn du das strategisch beobachtest. Diese mobile Machung in Israel und diese 300.000 Reservisten, die jetzt auch dort sind, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, dass man die im Stadtbild und Straßenbild sieht. Wie verteilen die sich jetzt eigentlich über das gesamte Land? Also sind die jetzt auch im Westjordanland, sind die oben an der Grenze im Libanon, die sind jetzt im Süden, sind die überall an den Grenzen? Also macht Israel sozusagen die Grenzen dicht?
Ich hatte die letzten Tage Schreibtischdienst, um mich so ein bisschen zu erholen von der ersten Woche. Deswegen war ich nicht selber im Süden. Aber so wie es aussieht, sind die meisten im Süden, weil ja auch diese Grenze eben relativ instabil ja ist. Und weil es ja darum geht, wohl geht, einen Korridor zu schaffen. Also das Letzte, was ich jetzt noch auch gehört habe oder gelesen habe, jetzt in mehreren Quellen, ist ja eben, dass eine Art Autobahn versucht wird zu bauen nach Gaza rein, um so einen sicheren Korridor zu schaffen. Und dafür brauchst du natürlich irgendwie sehr, sehr viel Human Power, um nicht Manpower zu sagen. Ich glaube, im Norden wird es ähnlich sein. Es gibt ja verschiedene Spezialeinheiten, manche, die auch irgendwie eher darauf ausgelegt sind, im Norden zu sein. Die ausgelegt dafür sind, im Süden zu sein. Zum Beispiel ein Freund von mir, der ist Bombenentschärfer, der ist jetzt im Süden an der Grenze, weil die natürlich diese ganzen Sprengsätze gegebenenfalls entschärfen müssen, mit denen Hamas das alles da vermint hat. Im Westjordanland, glaube ich, brauchst du viele Combat Soldiers. Also das sind dann die wirklich die klassischen Westjordanland-Sachen machen, falls das Sinn macht. Ja, genau. Deswegen so würde ich sagen, verteilt sich von der Priorität her. Mhm.
Vielleicht erklären wir jetzt einmal ganz kurz, was Westjordanland-Sachen sind. Das ist so an Checkpoints stehen, das ist diese Aus- und Zufahrtsstraßenkontrolle. Es gibt so eine ganz berühmten, jeder Tourist macht das Foto, dass hinter diesem Schild bitte jetzt keine Bewohner Israels mehr sich aufhalten sollten, weil es gefährlich ist. Das sind, glaube ich, dann so diese Westjordanland-Sachen. Sag mal, das ist jetzt eine Frage, die ist so ein bisschen welt- oder nahostpolitisch. Was ich mich auch gefragt habe, ist, wieso nimmt zum Beispiel Ägypten keine Palästinenser auf? Wieso sagt der Libanon, wir nehmen keine Palästinenser? Und vor allen Dingen, wieso sagt Katar ganz direkt und unverblümt, wir wollen auch keine Palästinenser haben? Weißt du darauf eine Antwort?
Wer möchte schon, also guck dir andere Flüchtlingsprobleme an, wer möchte schon 2 Millionen überwiegend in Armut über Generationen in einem sehr eng begrenzten Raum von der Terrororganisation kontrollierten Bevölkerung, wer will die aufnehmen? Wer will die aufnehmen an den Nachbarländern, die wirtschaftlich extrem sowieso schon leiden, die eine unfassbare Unwucht dadurch erleiden könnten? Guck dir an, was im Libanon passiert ist mit den palästinensischen Vertriebenen und Flüchtlingen, welchen Zusammenhang es da mit der Hisbollah gibt. Also das die Frage ist eher, warum haben wir uns nie darüber Gedanken gemacht, dass niemand die möchte. Es ist auch interessant, wenn es heißt, Hamas-Unterstützer aus Deutschland sollten ausgewiesen werden. Diese Meldung kam irgendwo in meinem Feed. Ja, wohin denn? Also, nach Gaza? Wir machen eine Route in 2 Richtungen, so. Also, das sind für mich tatsächlich die größeren Fragen im Moment, als was ist das mit der Atombombe? Also, auf das Menschliche, auf diese Dimension zu gucken, von denen wir hier reden. Der Gazastreifen wird nicht mehr sein wie vorher. Der wird vielleicht halb so groß sein. Was machen wir?
Das ist so krass, wenn du dir das irgendwie vorstellst. Also ich meine, was Israel gerade ja auch sagt, ist bitte geht weiter in den Süden, damit sie diesen Norden des Gazastreifens kaputt machen können oder bombardieren können. Ich habe auch gelernt jetzt vor kurzem im Weltspiegel, warum. Weil nämlich dieses schwere militärische Gefährt der israelischen Armee in diesem eng besiedelten Gaza gar nicht vorwärts kommt und sie bauen sich im Prinzip aus der Luft eine Schneise.
Genau, damit diese Autobahn. Mehr gesagt, ja.
Diese Auto, ich wollte jetzt Autobahn nicht sagen, weil ich fand jetzt diese Assoziation zur deutschen Autobahn. ich wollte das vermeiden.
Ich habe das englische Highway irgendwo gehört, deswegen, sorry, ja. Das ist so ein Problem. Ja. Mhm. Genau, ja.
Stimmt, diese humanitäre Katastrophe ist ja viel größer eigentlich als die Debatte, ob man das jetzt dürfe als Israel, sondern diese humanitäre Katastrophe ist auch die Ungerechtigkeit der globalisierten Welt, dass wir die Weltmeisterschaft in Katar erlauben, unseren Thailand-Urlaub mit Katar Airways machen und mit diesem Geld einfach die Hamas auch finanziert wurde. Darf man nicht vergessen, ja. Das ist einfach eine Wahrheit. Also die Verantwortung liegt nicht nur, wenn man sozusagen dieses Framing machen möchte, in Israel, sondern die Verantwortung liegt auch global. Es ist wieder ein Konflikt, der globaler ist, als wir uns das vorstellen.
Viel. Und das ist ja auch was, wovon, also auch was hier in Israel stark diskutiert wird, dass es jetzt zum ersten Mal wieder auf dem Tisch ist, so womit Israel hier eigentlich zu tun hatte und die ganze Zeit. Also Das ist, natürlich mischen sich da Sachen von, was es so israelisches, also Framing des Militärs und der Regierung, was ist PR, aber was ist auch wirklich Sachen, wo sich Israel bemüht hat. Zum Beispiel, was sie immer gemacht haben, auch bei früheren Angriffen, ist eigentlich ein bisschen zu warnen, bevor sie ein Haus angegriffen haben. Jetzt haben sie ja Flugblätter wohl verteilt, dass die Leute...
Das waren krasse Aufnahmen. Das waren krasse Aufnahmen. Das war so wirklich so 1943, die Großbritannien wirft Flugblätter über Deutschland ab.
Ja, und wer würde das denn machen? Ich meine, Israel ist kleiner als Bayern, ne, mit seinen rund 10 Millionen Einwohnern. Jetzt stellen wir uns mal vor, in einem Bundesland wie Bayern würde in einem Teil, sagen wir mal, von Garmisch-Partenkirchen bis Berchtesgaden, alle Leute würden überfallen und von ISIS fürchterlichst niedergemetzelt, hingerichtet, entführt. Wie würde denn die bayerische Staatsregierung reagieren? Also ich meine, natürlich hängt der Vergleich dahingehend total, weil Bayern kein Besatzungsland ist in dem Sinne. Aber dieses, wie soll man denn darauf reagieren, die mit dieser eigenen Wut in der Bevölkerung umgehen, gleichzeitig sich an das Völkerrecht halten und vielleicht sich auch moralisch irgendwie absichern. Und diese Flugblätter haben natürlich auch damit zu tun, dass man sich versucht, meiner Meinung nach, so ein bisschen moralisch abzusichern in der Welt oder im, ne, so, weil sie einfach wissen, es ist ein unlösbares Problem. Sie sind auf der einen Seite die Besatzer, es gibt diesen Konflikt, an dem sind beide Seiten beteiligt, aber hier diese Gräuel sind nicht zu entschuldigen. Gleichzeitig hast du jetzt diese Zivilisten, von denen man weiß, die will niemand.
Das ist so, die Zivilisten, die niemand möchte, das ist so, eigentlich, das ist der große Knackpunkt. Das ist dieses so, wie helfen, also weil alle fordern immer Hilfe für die Menschen, für die Zivilisten. Auf beiden Seiten mittlerweile wird gesagt, wir müssen den Zivilisten helfen, wir müssen den Menschen in Gaza helfen. Aber das ist, wie sagt man, so ein Bärendienst oder Krokodilstränen, was nicht wahr ist, wenn man es dann sagt. Weil es stimmt nicht. Auch in Deutschland möchten die Menschen, die hier auf die Straße gehen und sagen, wir müssen den Leuten helfen in Gaza, wollen nicht, dass diese 2 Millionen Menschen nach Deutschland kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Großteil der Menschen das nicht möchte. Dass diese durch die Hamas auch schlecht ausgebildeten, wirklich unter der Armutsgrenze, was war das? War das ein Alarm oder war das ein Auto?
Nein, das war die Straßenbahn, die fährt noch.
Okay.
Entschuldigung.
Also das ist so zynisch. Das ist einfach der Beleg dafür, wie zynisch unsere Welt geworden ist, finde ich.
Jetzt fängt der Muezzin an zu singen. Ist das zu laut im Hintergrund?
Ich höre es mal wieder nicht, aber es ist schön, okay, dass du es kommentierst.
Also ja, es ist zynisch und ich finde auch, man merkt einfach, wie das so Puzzleteile von Debatten sind. Wer schaut von wo, aus welcher Perspektive, auf welches Thema, wer versucht, welche Leserfragen oder Fragen generell zu beantworten. Zum Beispiel habe ich auch irgendwo gehört, die Frage, kann man denn jetzt, wie geht man denn, ne, diese Frage Haltung, wie geht man damit um? Man muss ja noch sagen dürfen, dass Israel auch eine Besatzungsmacht ist. Und natürlich, ich höre in keinem Kontext, dass das nicht gesagt werden darf. Ich bin aber auch hier on the ground. Also ich beschäftige mich hier eben mit anderen Fragen. Ich wohne in Jaffo, du hast es angesprochen. Ich habe halt auch palästinensische Nachbarn, arabische Nachbarn, die Familie haben in Gaza. Jetzt kommt noch das Reinigungsunternehmen vorbei.
Das höre ich ja. Ich habe auch den Muezzin gerade gehört. Vielleicht dann über das Reinigungsunternehmen.
Wir machen mal kurz Pause. Ja, okay.
Ist lebendig. Ist halt ein Podcast von vor Ort.
Das ist so ein, heute ist nochmal so ein normaler Tag. Heute ist irgendwie wieder der ganz normale Krach, der hier immer ist, irgendwie. Ja.
Wenn du diese Muezzin-Gesänge hörst, geben die Israelis oder viele der Israelis eigentlich dem Islam die Schuld oder geben die sie der Hamas der Schuld?
Alle, die ich kenne, geben der Hamas. Da wird sehr stark differenziert. Also natürlich nicht in allen Bevölkerungsgruppen. Wir haben jetzt hier bis vor kurzem eine Regierung gehabt mit teilweise wegen Terrorismus und Rassismus vorbestraften Ministern.
Oh, das habe ich gehört. Willst du in den Bunker gehen?
Nö, wenn mir der Alarm losgeht, dann geht gleich der Alarm los. Ist nur abgeschossen worden. Ich habe nicht mal den Alarm gesehen.
Ich habe auch nichts.
Das war nur, die ist abgeschossen worden hier irgendwo in der Nähe. Du hast ja gehört, die Straßenbahn fuhr, das Reinigungsunternehmen kam, der Muezzin singt und irgendwo in der Luft wird eine Rakete abgeschossen.
Wie weit war die jetzt gerade weg? Weil die habe ich tatsächlich gehört. Was würdest du sagen? War das mit Ziel Tel Aviv oder war das einfach, die sollte irgendwo hinfliegen und...
Also ich habe hier nur, ich habe hier tatsächlich nur Alarm, ich habe nur gerade den Alarm gecheckt. Ich habe nur Alarm an der Gaza Envelope, also nur, die, weiß nicht, wo die herkam. Kannst du dir nicht sagen, es klingt wie Bad Yam oder, das Problem ist bei diesen Raketen, Thilo, die können sein, dass die ganz woanders unterwegs waren und aber auf der Höhe irgendwo hier halt abgeschossen wurden. Deswegen, diese Höhe kann aber auch sich in einem Umkreis von 30 Kilometern, glaube ich, aufhalten. Also diese, ich weiß halt, so weit oben ist.
Ey, lass mal.
Kann ich nicht sagen.
Lass mal ganz kurz reflektieren. Das ist ja total irre. Ja. Hier reden gerade zwei deutsche Journalisten miteinander, wovon die Journalistin für die Zeit arbeitet, in Jaffa wohnt und wir den Muezzin hören, die Straßenbahn, die sonst eigentlich nicht fährt, weil sie 100 Jahre gedauert hat, bis sie gebaut wurde, ein Reinigungsfahrzeug und den Abschuss einer Rakete. Das ist sozusagen das kondensierteste, was ich irgendwie hier seit langem erlebt habe gerade.
Ja, und das ist aber mein Alltag schon seit mehreren Monaten. Wir hatten ja auch im Mai oder im Juni auch schon mal so eine Raketenphase. Wir hatten im April Raketen, wir hatten im Juni Raketen. Und zwar immer unter so einer bestimmten Fallhöhe. Und deswegen sage ich das auch, dass meine Wohnung so schön ist oder dass ich zum Pilates gehe. Man muss da irgendwie mit umgehen lernen, um so ein bisschen sane zu bleiben. Was geht? Also was wirklich bis zu einem bestimmten Punkt geht. Und ich merke auch jetzt, ich habe Ressourcen, so, mich belastet mehr der Punkt, die Menschen auf der Straße zu sehen und diese ständigen entrückten Blicke und diese Stille, das belastet mich mehr als das, was du gerade gehört hast, muss ich, also vielleicht auch um diese Dimension einmal einzufangen, so, warum schockt mich das nicht so sehr, wie das, was ich dir gerade beschrieben habe?
Sind diese Raketen, die wir beide gerade nicht gehört haben, auch irgendwie ein Beleg, und ich meine das völlig haltungsfrei, dafür, dass diese Aktion, ich will das Wort Aktion auch nicht benutzen, dass diese Bodenoffensive nötig ist. Weil, beantworte mir die Frage, was haben diese Raketen als Ziel?
Die Raketen haben, also es gibt zwei Arten von Raketen. Die Raketen, die wir am Samstag, den 7. Oktober gesehen haben, das sind so viele abgeschossen worden, die waren ja auch eine Art Ablenkungsmanöver. Es gibt dann, wenn du genug Raketen hast, ist es dann eigentlich so ein bisschen vorbereitet, geht es darum, Iron Dome zu durchbrechen. Wie gesagt, 95% Abfangquote, je mehr du gleichzeitig abschickst, desto mehr fliegen durch. Und so war das zum Beispiel auch am 7. Oktober. Das hier können zum Beispiel Warnungen sein, dass sie immer noch die Kraft haben, so weit zu schießen, obwohl Israel dort ja schon bombardiert. Das können so Hinweise sein. Oder es kann auch sein, dass sie einfach abschießen, was sie durchkriegen. Und ich glaube, vorgestern war das, ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher, am Freitag ist eine Rakete von Gaza bis Haifa geflogen. Das war die längste Rakete, die ist mit David Sling abgefangen worden.
Das ist die kleinere Version, ne?
Mittelstrecke.
Okay.
Deutschland gekauft hat.
Genau, es gibt drei Varianten mittlerweile, oder soll es geben. Es gibt, glaube ich, diese Mittel-, Langstrecke und Kurzstrecke und Iron Dome, diese David Sling, die habe ich mir in Paris auf einer Waffenmesse mal angeguckt. Das ist schon auch nochmal eine Stufe krasser, weil da irgendwie auch so mit AI und sowas gearbeitet wird. Das ist nicht nur so Gegenballern, sondern einfach, da wird richtig so Hightech benutzt, um Raketen abzuschießen.
Genau, und das war zum Beispiel im April oder im Juni haben sie das erste Mal eine David Sling benutzt. Und ich glaube, die ist über meinem Haus aus, die habe ich auch gesehen, wie die abgeschossen wurde. Und das zum Beispiel kann auch gerade David Sling gewesen sein. Deswegen hatte ich vielleicht keinen Alarm. Ich kann es ja nicht sagen, ich kann dir nur sagen, dass David Sling eine einzige Abwehrrakete $1 Million kostet, nach meinem Wissensstand.
Das war auch das, habe ich auf der Waffenmesse dann auch den Mann, der diese Waffe, Rafael Industries ist es, die herstellen, und ich habe diese Firma das dann gefragt, okay, $1 Million kostet eine von diesen Raketen, aber ich habe gelesen, dass eine Hamas, beziehungsweise eine Rakete aus Gaza kostet zwischen 50 und $1,800, diese kleinen selbstgebauten, also in welchem Verhältnis steht das? Und dann hat er gesagt, naja, das Leben der Zivilisten.
Unbezahlbar, ja.
Das war eigentlich, darauf wollte ich auch hinaus bei dieser Frage, als ich dich meinte, was haben diese Raketen als Ziel? Die haben ja meistens zivile Infrastrukturen als Ziel.
Ja, genau. Also normalerweise würde man sagen, sie haben zivile Infrastrukturen als Ziel. Hamas weiß natürlich, dass Israel über mehrere Layers an Raketenabwehrsystemen verfügt. Das ist jetzt nicht wie wenn Russland auf die Ukraine schießt. Die wissen ja selber, dass sie kaum treffen. Deswegen habe ich das nur, natürlich zielen sie auf die, also sie zielen auf jeden Fall darauf, die Leute noch weiter zu verängstigen. Und du kommst natürlich nicht zur Ruhe, wenn du permanent Alarm hast.
Wie bereitest du dich auf die nächste Woche vor? Also was erwartest du, worüber du berichten wirst? Welche Geschichten hast du im Blog, wie man ekelhafterweise oft sagt? Ich finde das mal ein bisschen eine eklige Formulierung, im Blog.
Eklige Antwort. Ich habe jetzt in einer Woche gelernt, dass man darüber nicht mehr offen sprechen sollte. Nachdem so okay. viele da sind. Also das ist ein Haifischbecken, isn't it? Ja.
Es ist mir aufgefallen, dass doch sehr viel voneinander benutzt wird und scheint offensichtlich nur einen Experten in Deutschland zu geben und es werden auch die Opfer werden tatsächlich, ich nenne es jetzt einfach mal so wie durchgereicht, habe ich das Gefühl. Überrascht mich sehr. Ja.
Ja, überrascht mich auch. It's a learning. Also bin ich noch dabei, irgendwie einen guten Umgang mitzufinden. Ich habe Anfang der Woche zum Beispiel war ich in Engedi. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Engedi? Das ist die wunderschöne Oase und Kibbutz am Toten Meer. Also wirklich das Paradies. Und ich hatte schon am Sonntag den Kontakt bekommen zu Überlebenden, die dort untergebracht sind. Und das passiert halt normalerweise immer, wenn Krieg ist oder Eskalation ist mit Gaza, dass man so mit einem bestimmten Vorlauf evakuiert wird in schöne Hotels am Toten Meer. Man kriegt einen Voucher und bleibt dort ein paar Tage. Diesmal war die Lage ein bisschen anders. Man hat die man schnell rausholen konnte, erstmal ins Tote Meer gebracht. Und weil es aber so viele waren, sind dann auch viele in Tel Aviv untergebracht worden. Und ich habe dort mit frisch traumatisierten Menschen gesprochen. Wie gesagt, das Trauma entfaltet sich erst. Und das war so Tag 2. Die hatten zu dem Zeitpunkt gerade erfahren, dass 100 Menschen aus ihrem Kibbutz getötet worden sind und 100 Tote gefunden wurden. Die kannten aber noch keine Bilder. Und ich habe dann mit 2 gesprochen und habe auch gesagt, ihr leitet das. Wenn ihr nicht mehr möchtet, hören wir auf. Und ich schreibe nur, was ihr wollt, also was ihr möchtet. Und wo sie gesagt haben, lasst das mal lieber, das habe ich gelassen. Und ich habe dann auch mittags gemerkt, nach so 2 Stunden Gespräch, die können nicht mehr. Also haben wir aufgehört. Und wir sind auch in dem Kibbutz mit dem Fotografen gewesen. Wir haben mit niemandem mehr besprochen. Da waren Leute vom Festival, die saßen dort mit Gesprächstherapeuten zusammen. Wir haben einfach den Leuten ihre Ruhe gelassen, weil man das nicht weiß, so frisch in dem Trauma. Und ich will mir danach keine Vorwürfe machen. Und dann habe ich natürlich aber trotzdem dazu beigetragen, weil ich ihre Geschichte öffentlich gemacht habe und weil dann natürlich alle wussten, und es hat sich auch sowieso schnell rumgesprochen, dass in diesen Orten am Toten Meer die Traumatisierten sind und die natürlich immer noch das Bedürfnis haben, der Welt zu erzählen, was denen passiert ist. Also deswegen reden sie mit uns Journalistinnen und Journalisten. Und diese Verantwortung, wie ich mit der nochmal so umgehe, weil wir einfach hier auch in einem sehr, sehr kleinen, konzentrierten Raum leben, jeder kennt sich. Und ich verbrannte Erde hier noch zu hinterlassen, wird nochmal andere Auswirkungen haben, weil die Leute im Moment bisher eigentlich immer sehr gesprächsbereit sind. Und wenn die ganzen anderen abreisen, und da rede ich jetzt nicht nur von deutschen Medien, da rede ich auch von ausländischen Medien, dann sind ja wir als Korrespondenten weiterhin hier und müssen dann das wieder alles gerade rücken und zusammenkehren.
Es ist ich kann das jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ein spannender Einblick in die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten, insbesondere in Krisengebieten. Das ist eine der bizarrsten Situationen, in denen ich mich ausgesetzt fühle. Und da verhalte ich mich eher wie du, Steffi, nämlich zurückhaltender. Die Situation, wenn du in so einem Pressetross irgendwo hingebracht wirst, wo Gräueltaten passiert sind. Und dann ganz viele Journalisten und Journalistinnen und auch ich suchen sich dann so eine Stelle, wo man dann eben nicht das Gefühl hat, da sind 100 andere Journalisten und dann filmt man in so eine oder schreibt über so einen kleinen Winkel, den man beobachtet. Und da ist auch eine gewisse Rücksichtslosigkeit mit den Menschen vor Ort. Das habe ich in der Ukraine gemerkt, das habe ich im Irak gemerkt, in Syrien, überall eigentlich, wo du bist und Journalisten berichten. Da wird dann einfach so relativ rücksichtslos abgefragt. So. Ich weiß nicht, wie du es machst, Steffi. Ich gehe stark davon aus, dass du dir sehr viel Zeit mit deinen Gesprächen nimmst. Ich nehme mir auch immer sehr, sehr viel Zeit, bevor ich die erste heikle Frage stelle. Und ich habe aber auch schon ganz oft beobachtet, bei Fernsehreportern auch aus Deutschland, dass die so ganz rigoros 3 Fragen stellen und nur wegen dieser 3 Fragen kommen und gar keine Rücksicht auf das Gegenüber nehmen. Und das ist echt krass. Und ich finde, da müssen wir auch an uns arbeiten und auch Kolleginnen und Kollegen ermahnen. Das sind echte Leute. Die haben echtes Leid erfahren und das sind nicht Protagonisten unserer Geschichten oder unserer Filme.
2 Dinge dazu. 2 konstruktive
Bitte?
Dinge dazu. Das erste ist, bestimmte Sachen müssen einfach so erzählt werden und sie müssen schnell durchgedrückt werden. Und da kann man nicht einfach nochmal so 2-mal hinfahren und 3 Stunden mit denen zusammensitzen, sondern gerade fürs Fernsehen geht es darum, dass diese Bilder einfach geliefert werden und dass es ja auch irgendwie eine Awareness geschaffen wird. Also da habe ich schon so auch ein Verständnis, also vor allen Dingen ein Verständnis, es ist nicht meine Arbeitsethik, Aber ich verstehe das andere, da bin ich schon auch irgendwie distanziert und pragmatisch genug, um zu sagen, okay, so müsste es halt gemacht werden. Und genau wie in der Ukraine hat eben Israel jetzt mit Absicht sehr, sehr viele Journalistengruppen, da fahren die ganze Zeit Pressetouren hin, dorthin gebracht, in diese Kibbuzim, weil sie das dokumentiert haben wollen. Ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und auch da, glaube ich, sind Israelis dabei, die wissen, dass das jetzt für sie traumatisierend ist. Aber sie wissen auch, dass es jetzt keine Alternative dazu gibt. So, das, also, ne, das verstehe ich schon. Auf der anderen Seite ist vor allen Dingen, ist einfach, ja, tatsächlich meine Art des Arbeitens, da anders. Ich habe da einfach Skrupel. Und,
ich kenne das, aber vielleicht müssen wir die ablegen. Nee.
Nee, ne? Ich hab da einfach, are you serious? Was? Ich dachte gerade so, hä? Sorry.
Ich will noch eine letzte abschließende Frage zur Bodenoffensive stellen. Hast du irgendwas wispern hören, wann diese Bodenoffensive jetzt starten soll? Und war wirklich schlechtes Wetter der Grund dafür, dass sie nicht stattgefunden hat? Irgendwie ist das so krass, oder?
Also ja, es ist auch völlig absurd. Die hatten ja, gestern war ja wieder mal so ein richtiger Drama-Queen-Tag. Also das, manchmal, das habe ich gestern bei Instagram gepostet, manchmal muss man in dieser Region wirklich sich zusammenreißen, um nicht zu denken, dass es einfach nur alles so ein richtig, richtig schlechter Film ist. Weil einfach so absurde Sachen passieren. Also gestern Morgen war ja Schabbat. Ganz schönes, weiches Wetter. Das Meer war total still und ruhig und sauber und warm. Und alle waren so ein bisschen so, okay, wer ins Wasser gehen konnte, ging. Dann war dazwischen mal Raketenalarm. Dann hat man sich wieder da irgendwie in Sicherheit gebracht. Dann nachmittags war so ein Wetterwechsel, merkte man. Und dann war so ein ganz dramatischer Sonnenuntergang. Und die Sonne geht ja immer so im Süden. Also geht bei mir jetzt Richtung, nicht Süden, aber die geht so in die Richtung, wenn ich Richtung Gaza gucke oder Richtung Meer gucke, unter. Für mich ist das immer die Richtung, also Richtung Gaza.
Ja.
Und dann prasselte auf einmal abends der Regen runter. Alle warteten damit, dass diese Bodenoffensive losgeht. Und was tatsächlich passierte, war dieser unfassbare Regen. Und ich weiß nicht, ob du Game of Thrones gesehen hast, aber dieses Winter is coming, the winter is coming here. Aber erstmal sorgt es dafür, dass die Bodenoffensive nicht stattfinden kann. Dann dachte ich so, that's the Middle East, it's always surprising you. Also es ist immer sowas, wo man denkt so, what? genau, von daher, rumors are true, glaube ich. Und der Himmel ist immer noch total bedeckt. Ich könnte mir vorstellen, dass es denen gelegen kommt. So, das weiß man immer nicht. Aber auf jeden Fall ist das Wetter gekippt gestern Abend mit dem Moment, als es hieß, man sei bereit für die Bodenoffensive. Was natürlich gar keinen Sinn macht, ist das, dass sie offensichtlich nicht das Wetter, also keine Wetter-Apps hatten und nicht einen Forecast hatten. Also von daher, keine Ahnung.
Okay.
Kann nur bestätigen, dass das Wetter schlecht ist und ja. Ansonsten, was ich
und
höre.
Wird gewiss, ja. Ja, was hörst du, wann es losgehen soll?
Ich kann dir wirklich vor allen Dingen nur sagen, was ich höre, sind einfach unterschiedlichste Aircraft in der Luft. Also zum einen donnern die ganze Zeit die Jets seit gestern Richtung Süden, seit gestern Abend. Dann sind so Dinge mit Propeller, ich habe mit einem Fotografen, einem Kollegen darüber gesprochen, deswegen ist das tatsächlich das Verlässlichste, was wir sagen können, ist, da sind so Dinge in der Luft mit irgendwelchen Propellern, so klingt das. Die surren rum, sind aber, man sieht nichts, also es sind vermutlich Drohnen oder es sind vermutlich Dinge, die hier einfach in der Luft sind, für den Fall, dass irgendwo ein Terrorist gespottet wird und dass der effizient ausgeschaltet werden kann. Das ist halt das, was Israels Armee im Westjordanland macht schon. Genau, also das ist das, was ich mit meinen eigenen Ohren höre. Und ansonsten, Blinken soll morgen nochmal kommen. Es sind für morgen wieder Pressetouren in den Süden angemeldet. Es scheint nochmal sich zu verzögern. Es gibt ja auch Gespräche oder es versuche jetzt hier irgendwie so eine, nicht eine Deeskalation, aber irgendwie so ein bisschen das zu entzerren noch und noch so lange wie möglich hinaus zu zögern.
So fühlt sie es nämlich an. Mhm. Genau so fühlt sie es an, dass man, es gibt jetzt auch, ich sage jetzt was ganz Gemeines, aber das Interesse der Welt lässt wieder langsam nach an diesem Konflikt, ganz langsam und vorsichtig, also das Interesse der Konsumenten, nicht der politischen Welt. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der Bogen ist überspannt und jetzt versucht man so ein bisschen so, jetzt nutzen wir mal dieses schlechte Wetter und gucken, vielleicht kriegen wir es auch deeskaliert.
Ja, genau, was ich mir im Moment nicht vorstellen kann, aber hier ist alles möglich. Aber Ja, so ist es auch. Und das ist zum Beispiel auch was, was wir als Berichterstatter hier von vor Ort total gewöhnt sind. So auf dem einen Tag guckt alle auch hierher und den nächsten interessiert es niemanden mehr. Dieses Hin und Her sind wir halt irgendwie auch total, total gewöhnt. Und eigentlich, dass man sich jeden Tag an eine neue Lage anpassen muss. Dass man an dem einen Tag denkt, okay, ich muss jetzt Vorräte einkaufen, weil eine Bodenoffensive losgeht und das und das. Und am nächsten Tag, okay, nein, sie bieten noch Pressetouren an. Also fahren wir nochmal mit. So ist es hier gerade. Ja, hast du recht.
Ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort für das Update 2, was wir gemeinsam gemacht haben. Vielen Dank, Steffi.
Ich danke dir, Thilo.
Ja, wir duzen. Am Ende dieses Podcasts fragen wir uns, frage ich euch, das kann man Steffi sagen. Aber es liegt eben daran, dass du wirklich nur Steffi heißt und keine lange Version deines Namens hast. Das ist so, ich muss es nochmal kurz, egal.
Nein, erklärst vielen Dank, dass du. Dann wissen das wenigstens mal alle. Dann wissen das wenigstens mal alle. Ich bin aus dem Osten. Meine Mama fand den Namen Steffi schön, da sie dachte, ich werde eine gute Kindergärtnerin damit.
So. Ja, Steffi ist ein guter Tante Steffi. Ist eine gute Kindergärtnerin, ne? Ja.
Ja. Und in Israel
also Steffi, ist
genau, danke dir.
Ich drücke auf Stopp.
Ja, mach mal.